zeige mich jemandem.
Ja.
Und das hat man in der Tradition, wenn ich recht sehe, eigentlich etwas unterbelichtet. Man hat immer gesagt, da ist jemand und der zeigt sich oder der drückt sich aus, so hat das auch Karl Rahner gesagt, aber dass man sich immer jemandem gegenüber ausdrückt, dass man immer zu jemand spricht, dass wir also nicht bloß Wort Gottes sind, jeder von uns ein Wort Gottes, sondern zugleich auch die Leute, zu denen dieses Wort gesprochen wird. Das, finde ich, ist nicht im selben Maß überall bewusst.
Es ist ja auch, wenn man jetzt denkt, wenn wie wir das jetzt gerade zurückgeführt haben, auf Gott als letzten Ursprung der Wahrheit, wäre es ja auch erstaunlich, wenn wir die Wahrheit als solche, als eine wirklich in den Blick bekommen würden. Ich meine, das kann ja letztlich auch nur Gott, weil wenn er unendlich ist und er selbst Ursprung der Wahrheit ist, wer will ihn schon als Ganzes, als die eine Wahrheit wirklich
so in den Blick kriegen? Als Ganzen kriegen wir ihn nicht in den Blick, aber ich meine, man müsste sich auch nicht dazu sehr bekümmern, weil wir ja zwar nur eine jeweils das uns zugewendete Antlitz Gottes sehen. Aber das heißt ja nicht, dass wir einen halben Gott sehen, sondern wir sehen ihn ganz, aber wie er sich uns zeigt. Von dort her liebe ich so dieses Wort aus dem Dornbusch, worauf auch die Rabbinen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass dort Gott auf die Frage, wer er sei, antwortet, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Und er sagt viermal Gott. Er sagt nicht in einem Aufwasch, ich bin der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Sondern jedes Mal Gott, weil jedes Mal ist er anders. Er ist nie ein anderer, ist immer derselbe. Aber immer ein bisschen anders. In der Geschichte zu Abraham ist er, wie er dort ist. In der Geschichte mit Isaak ist, wie er dort ist. Und mit der Geschichte für Sie und für mich ist er wieder unser Gott in unserer Weise. Und wir können uns darüber austauschen und können das vermehren. Aber das sind alles Wahrheiten. Und jeweils zeigt er uns ja nicht uns nur eine Hälfte von sich, sondern er zeigt sich uns als der, der er ist, auch wenn wir ihn nicht von allen Seiten angucken können.
Und ich glaube, das Wesentliche, wenn man jetzt Johannes Paul liest, die Wahrheiten der Philosophie und der Theologie, ich glaube, das Wesentliche an diesem Plural ist ja, dass es dabei um Wahrheiten geht, die einander nicht widersprechen.
Das ist der entscheidende Punkt. Und so versuche ich auch immer den Studenten zu sagen, Relativismus taucht eigentlich erst auf, wenn ich behaupte, Dinge, die sich wirklich widersprechen, könnten aus verschiedenen Rücksichten beide wahr sein. Und das geht nun wirklich nicht. Aber dass jeder seinen Zugang hat und dass man die auch nicht völlig harmonisieren kann. Man kann schon die Christusbilder im Neuen Testament ja nicht harmonisieren. Wenn man die Synoptiker nimmt und Johannes und Paulus, das sind Verwandtschaften und das widerspricht sich nicht. Aber man kann es auch nicht einfach so in eine Suppe rühren. Gottlob. Also darum finde ich, müsste man auch einen deutlichen Unterschied machen zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Hier behaupte ich noch nicht mal, dass es unvereinbar ist unbedingt, also im Neuen Testament. Aber auch wenn man die verschiedenen Christusbilder nimmt, des Benedikt, des Franziskus, des Ignatius von Loyola, das sind jeweils so verschiedene Begegnungen und Aspekte, die man nicht einfach so zusammenkochen kann.
Und dennoch, ich denke, solange es um Gott geht, muss man wirklich immer ganz kurz vor dem Unvereinbar doch wieder Halt machen und sagen, es ist ja doch derselbe.
Immer derselbe.
Aber trotzdem der Zugang einfach auch, ich finde das eigentlich auch erstaunlich. Ich meine, dass Gott so eine so große Vielfalt erstmal von Menschen, Personen schaffen kann, die so unterschiedlich sind und dann noch für jeden ganz, ganz, ganz persönlich da ist.
Ist
und
doch toll,
zu jedem so hinkommt, wie nur er ihn letztlich erfassen kann.
Nee, das finde ich auch das Großartige dabei. Und deswegen nochmal auf das Wort unvereinbar zurückzukommen. Ich finde das überhaupt nichts Negatives, sondern wir schaffen es ja nicht, zum Beispiel Allmacht und Freiheit oder der eine Gott und drei Personen. Wie soll man das? Wir haben ja nicht den Punkt, wo wir von oben drauf gucken können und das so wunderbar so jetzt in eins bringen, sondern es muss uns an diesen Punkten reichen, wenn jemand uns einen Widerspruch nachweisen will, dass ich den widerlegen kann. Aber wie das zusammengeht, das muss ich nicht wissen.
Genau,
ich komme rational zum einen Satz, Freiheit. Ich komme rational zum anderen Satz, Allmacht. So, und wie bringe ich die jetzt zusammen? muss ich nicht, solange mir niemand nachweisen kann, dass sich das widerspricht.
Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, jetzt natürlich ganz theoretisch dargelegt, aber in unserer ganz persönlichen Konfrontation oft mit Menschen, die eben anders denken,
denke ich, ja.
Weil wir nicht im Beweiszwang sind.
So ist es, sind wir wirklich nicht. Das hat der Thomas hat das so deutlich gesagt, er hat gesagt, wir müssen nicht meinen, wir müssen alles Mögliche da beweisen können, sondern wir müssen nur die Angriffe abwehren, sonst werden wir leicht lächerlich.
Stimmt. Interessant auch, wenn ich das noch einflechten darf, weil mich das auch immer wieder beeindruckt. Das zeigt doch auch, dass Gott sozusagen dem Menschen wirklich seinen Platz zuweist. Er gibt ihm dieses Wissen, entzieht es ihm aber in gewisser Weise wieder, weil er es nämlich nicht beweisen kann. Mhm. Er wird nicht Herr dieses Wissens, sondern er muss in der Demut davor stehen bleiben und sagen, es widerspricht sich nicht, ich nehme es an. Aber alles andere muss ich dann doch wieder Gott überlassen.
Ne? Und das finde ich doch schön.
Das ist wunderbar, ja.
Und das meine ich, ist doch auch gerade die Erfahrung an einem Kunstwerk. Wenn man das begriffe, wäre es weg. Es wird gerade nicht begriffen. Sonst ergreift uns und wir können alles Mögliche daran erkennen und sehen. Aber wie das eigentlich zustande kommt, bleibt ja eben ein Wunder.
Ja, durchaus. Ich denke auch, dass, das ist jetzt sicherlich auch ein wirklich guter Anknüpfungspunkt, um, Sie kommen ja in Ihrem Artikel auch auf das Kunstwerk dann zu sprechen, dass wir jetzt mal wirklich ins Auge fassen, der Freude der Wahrheit entspringt das Fest. Was meinen Sie denn damit, wenn Sie so ein Kapitel im Buch überschreiben?
Ich bin darauf gekommen, weil ich erstmal denke, dass tatsächlich die Kunst so ihre Heimat ja im Fest hat. Und Feste waren ja ursprünglich liturgische Feste, wie das Ganze ging. Und da gehört erstmal die Kunst hinein, sowohl die Musik wie die getragenen Gästen, die Farben, die Formen, alles, was eben zum Beispiel einen Gottesdienst ausmacht, der wirklich würdig gefeiert wird. Alle diese Dinge, die drin sind, das ist Fest. Und die Mitte vom Fest ist die Feier. Zum Fest gehört auch noch alles Mögliche an Ausgelassenheit. Deswegen, wie man immer so gesagt hat, zum eigentlichen Fest gehört die Kirmes und es gehört das Wirtshaus und die Kirche und alles so zusammen. Und in der Mitte gibt es die Feier und der dient erstmal die Kunst. Das wäre so ein Punkt. Ein zweiter Gedanke, dass eigentlich jedes Kunstwerk etwas mit Festlichkeit zu tun hat. Dass es geglückt ist, dass es strahlt, dass es aufleuchtet. Darum würde ich das hineinnehmen und da kann man sich ja fragen, was macht da jetzt eigentlich diese Festlichkeit und Freude aus? Was ist das eigentlich?
Das ist jetzt die entscheidende Frage.
Also wenn wir gesagt haben, Wahrheit ist das sich Zeigen der Wirklichkeit, dann gibt es ja genug Leute, die erstmal sagen, also die Wirklichkeit ist doch schrecklich und fürchterlich. Und wie kann man da überhaupt Freude empfinden? Und deswegen gibt es ja immer wieder Leute, die das Fest verbieten oder die der Kunst verbieten zu sein. Aber selbst ein so melancholischer und depressiver Mensch wie Adorno hat ja dann nochmal gesagt, einerseits findet er es gefährlich mit der Lüge der Schönheit, auf der anderen Seite seien die Kunstwerke einfach zu wahr, um sie einfach als Lüge bezeichnen zu können. Und deswegen ist er ja auch mit seiner theologischen Ästhetik nicht zu Rande gekommen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er, wenn er nicht so plötzlich gestorben wäre, das je hätte abschließen können, weil er auf der einen Seite festgehalten hat, die Welt ist schrecklich und nichts gilt und andererseits doch zugeben musste, er nannte das das Affirmative der Werke, dass sie nochmal einen Sieg darstellen über das Elend. Man hat ja so gesagt, dass zum Beispiel die Musik entstanden sei aus der Totenklage etwa. Oder das Festfeiern aus solchen Zusammenhängen wie Bestattungsfeiern entstanden sind. Da kann ja jemand erstmal so schlicht gescheit daher sagen und sagen, man freut sich halt, dass man noch lebt und noch nicht tot ist. Aber das finde ich zu gescheit, als dass es so einfach stimmt. Denn wenn man nur sagen könnte, heute habe ich noch überlebt, aber morgen bin ich dran, ist eigentlich kein Grund, sich jetzt groß zu freuen. Sondern es ist offenbar andersherum, dass die Menschen gerade nochmal auch in Not- und Schmerzsituationen und auch gerade angesichts des Todes zugleich nochmal die Erfahrung machen, was für ein Glück es ist, dass einem das Leben überhaupt geschenkt ist. Also dieser Gedanke, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts, was man so als so eine klassische Frage bezeichnet hat, dass das offenbar mit hineingehört. Man wird auch nicht sagen können, dass die Samba-Tänzer im Rio jetzt den Tod verdrängen. Das wissen die, dass gestorben wird. Ich habe versucht, das meinen Studenten mal klar zu machen an einem Gedicht. Ein Gedicht hat, sagen wir, drei Strophen, a vier Zeilen, und dann ist es zu Ende.